Es ist 6 Uhr früh. Im Aufenthaltsraum eines Pflegeheims summt die Kaffeemaschine. Draußen ist es noch dunkel. KollegInnen hängen wortlos ihre Jacken auf. Der Frühdienst beginnt. So wie jeden Tag. Nur, dass heute kein gewöhnlicher Arbeitstag ist. Denn heute wird nicht gepflegt, nicht betreut. Heute wird gestreikt.
Willkommen zur zweiten Episode von Der Wert einer Stunde, der dreiteiligen Podcast-Reihe der Gewerkschaft GPA. Mein Name ist Raffaela Lang. In der ersten Folge haben wir erfahren, wie aus einer einzigen Forderung der Arbeitszeitverkürzung in der Sozialwirtschaft eine Bewegung wurde. Wie Betriebsrätinnen, Teilzeitkräfte und Vollzeitbeschäftigte gemeinsam aufgestanden sind. Für mehr Zeit, mehr Anerkennung und bessere Arbeitsbedingungen. Wenn du Episode 1 noch nicht gehört hast, beginnst du am besten dort. Diesmal blicken wir auf den Moment, den bis dahin viele für unmöglich gehalten haben. Ein Moment, der Mut braucht und Überwindung.
Schwierigkeit ist halt bei den Mitarbeitern das soziale Gedanke, das soziale Gewissen. Kann ich den Menschen nicht alleine lassen und der ist ja nicht versorgt und der ist ja auch so arm und dem muss ja helfen. Aber ich dann immer sage, naja, das ist alles recht und schön, aber ich muss auf mich selber anschauen, damit ich gute Arbeit leisten kann.
Das war Beatrix Eilitz. Sie ist Betriebsratsvorsitzende bei der Volkshilfe Steiermark und war selbst lange in der mobilen Pflege tätig. Sie hat damals nicht nur die Verhandlungen, sondern auch die Stimmung der Beschäftigten selbst hautnah miterlebt. 4 Verhandlungsrunden sind zu diesem Zeitpunkt bereits vergangen und nichts hat sich bewegt. Die Arbeitgeberseite blockiert. Die Forderung nach kürzerer Vollzeitarbeit wird weiterhin ignoriert. Dabei ist die Botschaft eindeutig. Dieses Mal geht es um mehr als nur Prozente. Dieses Mal geht es ums Prinzip.
Also die KV-Verhandlungen finden ja jedes Jahr statt, in der Regel, also im Bund SW sowieso. Und es wird jedes Jahr ein Forderungspapier erstellt. Mhm. Natürlich, Forderungen gibt es immer einen riesengroßen Katalog. Dann wird halt gewichtet und geschaut, was sind halt die Schwerpunkte, aber trotzdem bleibt immer ein ziemlicher Katalog über. Und bei den Verhandlungen, die Jahre davor, war seitens des Arbeitgebers immer Arbeitszeitverkürzung nicht. Also komplette Boykottierung, also überhaupt keine Chance. Und dann haben wir wirklich auch im Team beraten, dass wir gesagt haben, okay, strategisch, wir gehen nur mit dieser Forderung rein. Weil wenn du wieder eine Potpourri hast an Forderungen, dann sagst du, das nehmen wir ein bisschen und das nehmen wir ein bisschen, aber die Arbeitszeitverkürzung kommt nicht. Und wir haben sich die Verhandlung vorher schon angekündigt, sie können sich darauf einstellen, nächstes Jahr ist das wieder dabei. Und sie waren auch, mein Empfinden, sie waren auch ziemlich überfordert, dass man nur mit dieser Forderung kommen. Also da waren sie selber dann, ja, überfordert und da haben sie dann selber intern die Diskussionen gehabt, inwieweit tun sie da mit oder tun sie da nicht mit.
Doch wie lässt sich der Druck weiter erhöhen? Gerade in einem sensiblen Bereich wie der Pflege und Betreuung.
Ich bin jetzt schon sehr, sehr lange in der Branche. Am Anfang habe ich mir nicht einmal selber vorstellen können, dass man so mal streikt in dem Bereich. Aber ich habe das Glück gehabt, ich habe die Sozialakademie für Betriebsräte machen dürfen und im Zuge dieser Ausbildung ein Praktikum in Berlin. Und was mich dort beeindruckt hat, die haben im Behindertenbetreuungsbereich gestreikt, auf die Straßen gegangen, was wir wirklich die Kunden mitgenommen haben. Oder Charité damals, die haben 3 Monate dort gestreikt. Charité, eins der größten Krankenhäuser. Der Pflegeheim, dort haben sie 5 Monate gestreikt. Also dort habe ich dann auch hinterfragt, wie sie das gemacht haben. Da habe ich dann gemerkt, hoppala, es geht ja da auch.
In rund 120 Betrieben werden Betriebsversammlungen einberufen. Nicht als Symbolgeste, sondern als strategische Vorbereitung auf einen Arbeitskampf, den viele für undenkbar halten.
Mir taugen diese Betriebsversammlungen immer total. Also ich mache das total gern. Wenn halt die Leute kommen. Ich habe auch schon Betriebsversammlungen gehabt, wo niemand gekommen ist. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, der Saal ist voll. Die Leute zu informieren, in Diskussionen zu gehen. Ich frage auch immer die provokante Frage, sage ich, die KV-Verhandlungen steigen an, also das ist meistens falsch. Sage ich, wie viel hätte ich gerne an Lohnerhöhung? Dann schauen sie mir immer ganz irritiert an, sage ich, ja, du bist mein Auftraggeber. Da kommen immer dann 8%, 20%, so scherzhaft. Weil das sagt, das steht euch schon zu, das kann man da argumentieren. Aber was seid ihr dann bereit dafür zu tun? Und die Betriebsversammlung, wie gesagt, ist zum einen auch die Leute zum Informieren, was fordern wir, was ist da dahinter, wie ist vorher das mit der Teilzeit zum Erklären, Arbeitszeitverkürzung und so, aber auch zum Abschätzen, inwieweit sind die Kolleginnen kampfbereit.
Dabei dienen Betriebsversammlungen nicht nur der Information, sondern auch der Entscheidungsfindung. Denn wie Trixi betont, sind Aktionen wie Demos oder Streiks nicht nur Stimmungsbilder für die Gewerkschaften, sondern auch für die Arbeitgeber. Und damit ein essentielles Druckmittel, um die Verhandlungen in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Wenn man sich entscheidet, den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, sollte also stark und wohlüberlegt sein.
Seit es diesen Kollektivvertrag gibt, ist eh immer nur in die Wintermonate verhandelt worden. Das heißt, die ganzen Kampfmaßnahmen waren eh immer in der Eiseskälte. Also eine Demonstration im Sommer bin ich ja gar nicht gewohnt. Es ist aber schon motivierend. Weil ich sage auch zu den Kollegen, wir hätten gern ganz vieles für euch. Wir diskutieren gern und verhandeln und streiten, wenn es sein muss, auch mit den Arbeitgebern. Aber es ist immer abhängig davon, vom Ergebnis, wie viel dahinter stehen. Und wie gesagt, wenn man dann sagt, man macht eine Demonstration zum Beispiel und dann sind dort 10 Leute, ja, dann brauche ich nicht, dann will ich für die Arbeitgeber nicht viel was kriegen. Stehen dort Tausende von Leuten, macht das natürlich auch Eindruck bei den Arbeitgebern, dass sie wissen, naja, da stehen ganz viele dahinter. Und das Spannende ist immer, die Arbeitgeber sind immer bestens informiert, wie viele Betriebsversammlungen waren, wo überall waren und wie viele Aktionen und wie viele Teilnehmer. Das kriegen sie mit, das reimen sie und dann uns bei Gelegenheit auch wieder um. Wenn dann mal eine Aktion ist, was weiß ich, eine kleine Aktion geplant, waren nur 300 Leute sind, da waren aber nicht viel. Also wie gesagt, und da brauchen wir schon die Mitarbeiter. Je mehr und da dahinter stehen, hinter uns als Verhandlungsteam, umso besser sind die Abschlüsse.
Aber natürlich steht nicht nur für die Gewerkschaften etwas auf dem Spiel. Denn als Beschäftigte denkt man bei Streik vielleicht nicht sofort an Solidarität und Arbeitskampf, sondern vor allem daran, welche persönlichen Konsequenzen sich daraus ableiten. Ist der Chef oder die Chefin plötzlich böse auf mich? Bekomme ich nur noch schlechte Dienste oder erwartet mich gar Schlimmeres?
Natürlich sind dann Ängste da für Kampfmaßnahmen, dann, ja, was sagt der Arbeitgeber, was sagt die Leitung? Wenn man dann sagt, Leute, einer alleine streikt, ist ein bisschen blöd. Bei zwei auch noch, aber wenn die ganze Gruppe streikt oder die Halbwerten streiken, was will der Arbeitgeber tun? Also auch da die Ängste abbauen.
Gemeinsam statt alleine. Das ist nicht nur das Grundprinzip bei Streiks, sondern auch der Gewerkschaftsbewegung selbst. Denn dem ÖGB, dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, als Zusammenschluss aller Gewerkschaften, kommt hier eine besondere Rolle zu. Alle Mitglieder finanzieren mit ihren Beiträgen nämlich den sogenannten Streikfonds. Denn mein Arbeitnehmer kann mich zwar nicht kündigen, weil ich streike, aber er muss mich in dieser Zeit auch nicht bezahlen. Gewerkschaftsmitglieder sind im Streikfall aber trotzdem abgesichert, weil sie durch diese Mittel finanziell unterstützt werden.
Ich finde es auch total gerecht, weil ich denke mal, ohne Gewerkschaft würde es keine Kollektivvertragsverhandlungen geben, ohne Gewerkschaft würde es den Streikfonds nicht geben und ich meine, alle Nichtmitglieder profitieren eh schon mit durch die ganzen Lohnerhöhungen so. Ich denke mal, wenn man dann streikt und kampfbereit ist, dann sollen die Mitglieder auch profitieren davon.
Doch vor allem sorgen sich die MitarbeiterInnen um jene, die auf sie angewiesen sind. Patientinnen, Klientinnen, die man vielleicht seit Jahren betreut, für einen Arbeitskampf einfach fallen lassen. Das ist für viele unvorstellbar. Denn wie soll es möglich sein, dass jene streiken, die das System doch am Laufen halten?
Ich meine, wenn man beschließt im Betrieb oder jetzt als Verhandlungsteam, man geht in die Streikphase, das tust du nicht von heute auf morgen. Also das wird eh gut vorbereitet, da wird auch geschaut, dass kein Kunde unversorgt ist. Da schaust du natürlich, dass die Leute dann da sind, dass sie kommen, wie es ist. Es wird ein Notdienst organisiert und dann ist es also, das heißt, die Mitarbeiter kommen ganz normal in den Dienst und in der Zeit, wo der Streik dann ausgerufen ist, wird nichts gearbeitet. Das wird aber im Arbeitgeber vorher schon angekündigt. Das heißt, er hat die Möglichkeit, mit den Kunden zu vereinbaren, wird abgesagt, wird verschoben, wie auch immer. Aber alle anderen Kollegen sitzen dann bei den Streik, sag ich jetzt einmal. Dann sind wir eh dort, ist er begleitet und dort irgendeine Betriebsleiterin oder Gewerkschaftssekretärinnen. Wird man die Leute informieren über den Verhandlungsstand, informiert, wo sind die nächsten Schritte. Hin und wieder haben wir das Glück, dass da Medienvertreter da sind, also mit Presse auftreten und so.
Trixi beruhigt. Die Hauptverantwortung tragen also schon einmal ganz allgemein die Arbeitgeber und nicht einzelne Beschäftigte. Außerdem ist für Notfallpläne, aber auch die wichtigsten Betreuungsmaßnahmen gesorgt. Und ein Streik passiert nicht sofort oder leichtfertig, wie sie betont.
Streik ist ja dann zweiter, dritter, irgendwann, man tut die vorher alle anderen Möglichkeiten, mit Betrieb zusammen, mit Aktionen, mit Straßenaktionen, da schon Druck aufzubauen. Nur irgendwann kommt der Punkt, entweder streikst oder du kriegst nichts. So, und wir haben das dann damals so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, keine Ahnung, am nächsten Donnerstag hast du noch einmal, gibt es einen Streik. Das haben wir den Arbeitgeber bekannt gegeben, dass wir gesagt haben, lieber Arbeitgeber, nächste Woche von dort bis dort ist Streik. Wir haben uns dann mit den Geschäftsführungen zusammengesetzt, dass wir gesagt haben, es ist nicht mehr Pflegeheim als Beispiel her. Wir streiken von, weiß ich nicht, 8 bis 12, 11.30 Uhr. Das heißt, damit ist die Morgenversorgung, die notwendigste, ist gewährleistet. Um 11:30 ist der Streik aus. Das heißt, es ist dann teilweise Gulasch gekocht geworden im Vortag schon, damit wir dann nur mehr das Essen aufwärmen hat müssen, damit die Leute dann versorgt sind. Und während der Streik gesagt hat, war dann ein, zwei Kollegen, je nachdem wie groß die Einrichtung ist, die waren halt drauf, also in den Stockwerken, für medizinische Notfälle. Das war so ein Warnstreik. Im Mobildienst haben wir auch gestreikt. Das war überraschend, mit dem habe ich gar nicht gerechnet gehabt. Dort haben wir gesagt, okay, wir streiken dort von 7 bis 13 Uhr, glaube ich. Das heißt, wir haben auch mit dem Arbeitgeber einen Notfallplan ausgearbeitet. Du hast natürlich Kunden, wo zum Beispiel Insulininjektionen sind oder solche Sachen, dass die werden natürlich versorgt. Alle anderen, wo jetzt nicht medizinische Notwendigkeit ist, wird entweder abgesagt oder das verschoben auf den nächsten Tag. Und das hat relativ gut funktioniert. Also ein paar Kollegen wollten dann auch nicht streiken. Gut, die haben dann halt diese Dienste übernommen. Und ich sage, im Mobilen, das ist ja noch etwas leichter zum Streiken, sage ich. Weil Samstag, Sonntag und Feiertag ist ja auch nicht die Vollbesetzung da. Da werden ja auch nur diese Notdienste gemacht. Wo ich dann sage, okay, wenn man unter der Woche streikt, dann kann man so einen Wochenenddienst praktisch auch übernehmen. Und ich meine, meine Erfahrung ist, die Diskussionen über den Streik habe ich als Betriebsleiter mit der Geschäftsführung. Und immer meine Sorge war natürlich immer, ich meine, ich sage gleich, die streiken. Mir geht es dann schon darum, dass ich die Kolleginnen schütze und sage, ist auf meinem Mist gewachsen und nicht auf den Mist für die Kolleginnen. Die tun nur mit.
Das Ironische daran, während die Beschäftigten selbst anfangs mit sich hadern, sind die Betroffenen, also die Patientinnen und Klientinnen, diejenigen, die ihre Forderungen am vehementesten unterstützen.
Jetzt sage ich es ein bisschen überspitzt, dass mein Gefühl war, dass wir oft mehr Unterstützung von Angehörigen oder Kunden, Klienten gehabt haben, wie für die Beschäftigten selber. Also da habe ich so den Eindruck gehabt, wie es dann darum gegangen ist, Kampfmaßnahmen zu machen. Wir haben ja dann auch gestreikt, in Etappen halt dann, wo dann Teams, wo wir gesagt haben, nein, die halten wir uns auf für die nächste Runde, wo dann die Kollegen dann gesagt haben, sie sind dann zu den Kunden im Mobildienst zum Beispiel ausgefahren. Ey, was tut ihr da? Warum streikt ihr nicht? Recht habt ihr, das steht euch jetzt zu. Das heißt, die Wertschätzung von den Angehörigen und von den Kunden, Klienten, die zu versorgenden Menschen, ist sehr, sehr groß.
Am 12. Februar war es dann soweit. Es kommt zu den ersten Warnstreiks, unter anderem vor dem Sozialministerium. Der politische Druck wächst weiter, die mediale Aufmerksamkeit ebenso. Gleichzeitig beginnt sich ein neues Selbstverständnis zu formen. Ein Streik, auch im Pflege- oder Sozialbereich, ist kein Tabubruch, sondern ein legitimes Mittel, wenn Worte nicht mehr reichen. Ende Februar finden in ganz Österreich über 400 Streikversammlungen statt. Die Versorgung bleibt gesichert, der Betrieb läuft kontrolliert, aber der Protest ist deutlich sichtbar.
In einem Heim haben sie gesagt, da war ich dann nicht dabei, das hat der Betriebsratskollege übernommen. Der hat dann Bockhändel organisiert. Die haben da am Vormittag Bockhändel geausnet und nebenbei über die Informationen über die KV-Verhandlungen gemacht. Und um 11:30 haben sie dann Streik beendet und sind dann arbeiten gegangen.
Von der mobilen Pflege bis zur Behindertenhilfe, von Sozialberatung bis zum betreuten Wohnen. Überall werden rote Linien markiert. Die Beschäftigten zeigen, sie sind viele und sie sind bereit. Am 2. und 3. März treffen sich die VerhandlerInnen zur 7. Verhandlungsrunde. Zum ersten Mal legt die Arbeitgeberseite ein Angebot auf den Tisch. 2,35% Lohnerhöhung für das Jahr 2020, 2,7% für das Folgejahr. Ein Schritt, ja, aber aus Sicht der Gewerkschaft zu wenig. Denn für die Beschäftigten ist längst klar, es geht nicht nur ums Geld, es geht um Zeit, um Entlastung, um die Rückkehr zu einem Alltag, der nicht an der Belastungsgrenze geführt wird. Und so lehnen die Gewerkschaften WIDA und GPA ab. Nicht aus Prinzip, sondern aus der Überzeugung, dass eine Zahl alleine nicht reicht, wenn die Strukturen nicht stimmen.
Jetzt rückblickend zu diesem Thema Arbeitszeitverkürzung. Ganz, ganz vieles gekommen, dass die Kollegen gesagt haben, ich möchte zwar Teilzeit, weil ich habe Kinderbetreuung, ich habe Angehörige zum Pflegen, aber ich hätte nicht gern 20 Stunden, sondern 25 und 30 Stunden. Wo dann von Seiten des Arbeitgebers immer gekommen ist, nein, das geht nicht und Dienstposten und das weiß ich. Aber Mehrleistungsstunden und Überstunden haben sie machen dürfen. Und das hat sie widersprochen. Und wir haben ja damals eine Studie machen lassen und egal, ob jetzt Vollzeitbeschäftigte waren oder Teilzeitbeschäftigte waren, der sehr große Teil war der Wunsch da auf 30 Wochenstunden. Und das, wie gesagt, die Mitarbeiter, das ist das eine, aber gerade in unserem Bereich ist es ja ganz oft, dass die Dienstposten gar nicht so angeboten werden oder die Jobs. Das heißt, wenn die Stelle ausgeschrieben ist als 30 Stunden oder 20 Stunden oder es werden Jobs ausgeboten mit 15 Wochenstunden Verpflichtung, also auch wenn du in der Öffentlichkeit hast, die tun sich ausruhen und wollen nur Teilzeit arbeiten, stimmt nur bedingt. Und meine Forderung ist, was ich seit Jahren schon fordere, ist ein Recht auf Vollzeit. Das heißt, oder auf eine höhere Beschäftigung. Das heißt, wenn ich schon bereit bin, mehr Stunden zu machen, öfter zu einspringen, ja, aber dann sollen die Kollegen auch die Möglichkeit haben, eine höhere Stundenverpflichtung zu bekommen.
Nach der 7. Verhandlungsrunde verschärft sich der Ton weiter. Die Signale deuten auf Eskalation und zugleich auf Geschlossenheit. Denn während auf Arbeitgeberseite die Debatte um Prozentpunkte weitergeht, laufen seitens der Gewerkschaften die Vorbereitungen für den nächsten großen Schritt. Eine Großdemonstration ist in Planung, für den 10. März vor dem Bundeskanzleramt in Wien. Zugleich werden Aktionen in allen Landeshauptstädten organisiert. Auch in Graz ist eine Aktion angesetzt.
So, dann haben wir gesagt, Sitzung abbrechen und unterbrechen und alle Leute informieren, Leitl kommt's nicht nach Graz, weil es ist nichts. Klagenfurt, die Kärntner-Kollegen, die werden mit dem Bus kommen. Also die haben dann, während wir umdrehen müssen, wir zurück reinfahren müssen.
2 Tage vor dem geplanten Protesttag ist plötzlich alles anders. Die ersten Corona-Fälle erreichen Österreich. Alle Aktionen müssen abgesagt werden. Keine Demonstrationen, keine Proteste vor dem Kanzleramt. Was über Wochen vorbereitet wurde, ist wenige Tage später nicht mehr möglich. Und das aus Gründen, die außerhalb jeder Verhandlung liegen. Die Welt steht plötzlich still. Und mit ihr auch der Arbeitskampf in der Sozialwirtschaft. Doch wie verhandelt man einen Kollektivvertrag inmitten einer Pandemie? Wie setzt man Druck durch, wenn man nicht mehr auf die Straße darf? Und was passiert, wenn man plötzlich nicht nur über den Gehaltsabschluss, sondern über Schutzkleidung, Quarantäneregeln und Notbetrieb nachdenken muss? In der nächsten Folge erfährst du, wie die Gespräche weitergehen und ob es am Ende doch gelingt, einen Abschluss zu erzielen. Der Wert einer Stunde ist ein Podcast der Gewerkschaft GPA. Alle Infos zum Thema Arbeitszeitverkürzung findest du in den Shownotes und unter meine.gpa.at/podcast.